Guten Tag.
Hallo.
Rund 110.000 Promovierende stehen weniger als 50.000 Professoren gegenüber. Das scheint ein Problem zu sein. Warum?
Na, wir haben da eine gewisse Lücke, denn der Großteil der Arbeiten an der Hochschule, also der originären Aufgaben einer Hochschule, wird übernommen von Promovierenden, die so, wie das gedacht ist, nach den bisherigen Personalmodellen, dann auch die Universität wieder schnell verlassen sollen. Na, das geht dann immer um diesen Durchlauferhitzer, der die Uni sein soll. Und die Frage ist aber von unserer Seite, ob so dauerhaft auch nachhaltig Wissenschaft betrieben werden kann.
Wie konnte sich denn so ein Ungleichgewicht überhaupt entwickeln?
Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt, nicht nur, was immer vorgegeben wird, dass es um diesen Durchlauferhitzer geht, sondern dass es auch darum geht, dass diese Promovierenden halt leicht einzustellen und auch leicht wieder zu entsorgen sind und damit die Hochschulen natürlich auch aus einer gewissen Not heraus sich aber diese Flexibilität wunderbar erhalten, kurzfristig immer wieder Personen anzustellen und entlassen zu können.
Sie haben jetzt immer wieder von einem Durchlauferhitzer gesprochen. Wie muss ich mir denn den Alltag eines Wissenschaftlers gerade vorstellen, der sozusagen im Mittelbau festhängt?
Sie meinen jetzt nicht die Promovierenden, sondern quasi die Postdocs?
Zum Beispiel, ja.
Ja, also die Postdocs, da läuft es dann halt so, dass man schon immer wieder gucken muss, wie man eine Anschlussfinanzierung bekommt. Man ist im Prinzip, und so fühlen sich auch viele, das macht auch die Organisation des Mittelbaus ein bisschen schwierig, man ist quasi selbstständig. Man muss immer wieder schauen, woher das Geld für das nächste Jahr kommt. Und bei allem guten Willen, aber da geht natürlich Zeit bei drauf. Ne? Die Anträge zu schreiben, die Berichte zu schreiben, nach neuen Möglichkeiten der Finanzierung zu suchen. Und unser Argument ist schon, dass dabei natürlich zum einen das massive Auswirkungen hat, schlechte Auswirkungen. Und das sieht man hier bei diesem Bericht auf die Familienplanung zum Beispiel, auf die Lebenssituation, aber natürlich auch auf Kosten der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Hochschulen geht.
Welche Folgen hat das denn konkret auf das Privatleben und die Familienplanung?
Es ist überhaupt keine Planung möglich. Das ist ja das Problem. Also man kann jetzt sich entscheiden, okay, ich gehe das Risiko ein. Aber dadurch, dass man immer wieder diese kurzbefristeten Verträge hat, nicht weiß, was danach kommt, ist es auch schwierig zu sagen, bin ich im nächsten Jahr noch in der gleichen Stadt. Das macht es gerade bei einer Familienplanung, ist das natürlich enorm schwierig, wenn man auch örtlich immer weiter flexibel bleiben muss und sich eigentlich da nicht festlegen kann. Und dazu kommt natürlich auch noch die wirtschaftliche Unsicherheit, wenn man nicht weiß, ob man eine Familie auch gut finanzieren kann.
Ganz neu ist das Problem ja jetzt nicht. Hat es denn in der Vergangenheit schon Maßnahmen gegeben, um die Situation zu entschärfen?
Es gibt immer mal wieder kosmetische Maßnahmen, daran zu arbeiten, wie jetzt dieses 1000 Junior-Professoren-Programm oder dass man sagt, wir bieten an Weiterbildung und das wird als Personalentwicklung verkauft. Aber was wir fordern, das gibt's nicht. Das heißt, eine Personalstruktur zu schaffen, die eben langfristige Anstellungen möglich macht, wie sie übrigens in den meisten anderen Ländern auch tatsächlich der Standard ist. Und das würde natürlich ein bisschen mehr verlangen als nur an dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was diese Befristung möglich macht, so ein bisschen rumzufeilen oder andere kleine kosmetische, wie gesagt, Maßnahmen zu ergreifen, sondern hier geht es schon auch darum, grundsätzlich die Finanzierung der Hochschulen umzustellen. Also die Unis sind natürlich finanziert aus öffentlichen Mitteln, aber im Moment so, dass ein großer Teil dieser öffentlichen Mittel als sogenannte Drittmittel ausgezahlt werden. Und diese Drittmittel sind projektförmige Mittel, das heißt, es sind immer wieder Zeiträume, in denen diese Mittel ausgeschöpft werden und damit eben diese kurzen Anstellungsverhältnisse notwendig werden. Teilweise muss man sogar sagen, für die Unis. Wir sind zwar der Meinung, dass auch die Universitäten hier das Risiko nicht nur auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlagern können, sondern auch selber Risiken übernehmen müssen. Das heißt, wenn dauerhaft kurzfristigen Drittmittel eingeworben werden, diese Drittmittel eben dann auch verwendet werden müssen, um dauerhafte Stellen, entfristete Stellen im Mittelbau zu schaffen.
Also man müsste etwas an der Finanzierung ändern, man müsste was an der Struktur an den Unis ändern, aber könnte man vielleicht auch einfach die Zahl der Promovierenden künstlich einschränken? Wäre das nicht auch eine Lösung?
Das ist eine Kannibalismusdiskussion, auf die wir uns eigentlich nicht einlassen wollen. Wir haben einen enormen Zuwachs auch an Studierenden. Damit kommt natürlich auch ein Zuwachs an Promovierenden. Und damit muss aber auch ein Zuwachs an dauerhaft angestelltem wissenschaftlichen Personal verbunden sein.
Also sollte man jungen Menschen, die gerade studieren, nicht sagen, promoviert gerade besser nicht, sondern ihnen trotzdem ja die Hoffnung nicht nehmen, sage ich mal.
Es muss natürlich Personalstrukturplanung geben und die müssen dann auch ausgehandelt werden. Nur unsere Kritik ist ja auch, dass es sowas ja gar nicht gibt. Es ist ja auch so, dass nicht mal valide Zahlen dazu vorliegen, wie viele Promovierende es gibt. Das sieht man ja auch in diesem Bundesbericht. Dort wurde die Zahl ja geschätzt, wie viele Promovierende, wie viele Postdocs. also Promovierten gegenüberstehen. Die konnte nur geschätzt werden. Das ist auch ein Indikator dafür, dass es keine Planung dafür gibt, sondern dass es alles so ein bisschen so aus dem Ärmel geschüttet wird. Die Frage, ja, welche Anstellungsverhältnisse, in welcher Größenordnung an den Hochschulen geben sollen.
Also gibt es denn jetzt Hoffnung für all diejenigen, die bereits ja in die Tretmühle geraten sind, dass sich etwas an ihrer Situation auch mal drastisch ändern wird und drastisch verbessern wird? Oder wird es erstmal bei kosmetischen Maßnahmen bleiben?
Gute Frage. Wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf. Wir sehen, dass es schwer wird. Wir sehen, dass es, wenn die Bereitschaft nicht steigt, wirklich grundlegend was zu verändern an den Hochschulen, auch an der Finanzierung der Hochschulen. Ich hatte ja schon angesprochen, die Problematik der Tretmittel und der Grundfinanzierung. Dann geht es natürlich nicht. Aber unser Ziel ist es natürlich, an der Grundfinanzierung der Hochschulen was zu verändern, auf der einen Seite. Aber wie gesagt, auch die Hochschulen zu zwingen, Risiken als Hochschule zu übernehmen und nicht sämtliche Risiken an das Personal auszulagern.
Und wie wollt ihr die Hochschulen dazu bringen?
Durch öffentlichen Druck. Und die Frage ist natürlich schon auch, das Personal an den Hochschulen so weit zu organisieren und zu mobilisieren, dass wir zum Beispiel auch streikfähig werden.
Die Situation im wissenschaftlichen Mittelbau ist prekär, und warum Familien- und Zukunftsplanung für viele Akademiker in Deutschland nicht möglich ist, habe ich mit Matthias Kundt vom Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft besprochen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.